Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo und herzlich willkommen hier bei der neuen Ausgabe beim Telestammtisch. Mein Name ist Kathi und an meiner Seite nach langem mal wieder der Manuel. Hallihallo.
Hallöchen.
Und wir reden heute über die neueste Verfilmung einer Stephen King-Kurzgeschichte, nämlich The Life of Chuck. Und bevor wir über den Inhalt reden, wir haben den ja beide in der Sneak gesehen. Und hast du irgendwas über den Film davor gewusst? Weil wenn ich ehrlich bin, ich habe davor keinen Trailer gesehen, gar nichts. Ich wusste nicht mal, dass es eine King-Verfilmung ist. Ich kannte das Poster, was ich sehr schön finde. Aber ansonsten habe ich gar nichts davon gewusst. Du irgendwas?
Also ich habe auch auf jeden Fall das Poster schon gesehen, weil ich immer die Cover erstelle. Darum habe ich das Poster schon gesehen gehabt. Und irgendwas wusste ich. Ich meine, dass vor irgendeinem Film bei uns mal der Trailer lief und ich da schon mal kurz was gehört hatte und dann war auch irgendwie in meinem Kopf King-Verfilmung. Und darum hatte ich immer in meinem Kopf so King-Verfilmung und das Poster, dachte mir so, hä? Das passt irgendwie überhaupt nicht zusammengefühlt und war dann entsprechend fast schon aufgeregt, als dann klar war, dass Chuck kommt, als der Sneak-Film anfing. Von daher Erwartung hatte ich keine, außer dass man halt irgendwie dachte, es wird irgendwie mysteriös zumindest oder horrormäßig. Aber dazu passte dann der Trailer nicht und sonst hatte ich nicht so viel drüber gehört, nee.
Ja, okay. Ging mir ähnlich gesagt, ich hatte nicht mal den Trailer gesehen, sondern nur dieses coole Plakat von Tom Hiddleston, der da so steht und tanzt auf blauem Hintergrund.
Ja.
Das ich ganz schön finde, aber ja. Magst du kurz mal den Inhalt zusammenfassen, was es geht in The Life of Chuck?
Sehr gerne, es geht um das Leben von Chuck. Fertig.
Ja, sehr gut, danke.
etwas detaillierter zumindest. Wir werden reingeworfen. Der Film, die Welt steht am Abgrund. Auf der Welt brechen Vulkane aus. Wir haben Naturkatastrophen. Politikumstöße beherrschen die Welt und es tauchen auf einmal Löcher auf Straßen auf und so weiter. Und ganz schlimm, das Internet und die Kommunikation fallen aus. Also eigentlich nicht mehr lebenswert hier und die Zivilisation.
Ja, dramatisch alles.
Ja, steht am Abgrund und als ob das nicht schon mysteriös genug wäre, tauchen dann in der Stadt, in der wir uns befinden, auf einmal überall Plakate auf mit der Aufschrift, ich glaube, Danke Chuck. Und keiner weiß warum. Und die Leute fragen so ein bisschen, wer ist eigentlich dieser Chuck und was hat es damit auf sich? Und genau das erfahren wir dann eben in dem Film. Also ein bisschen Mystery-Katastrophen-Drama.
Ja, kann man zumindest im ersten Drittel so nennen, glaube ich.
Genau.
Ohne zu viel zu verraten. Regie führt bei dem ganzen Spaß Mike Flanagan. Der hat ja mit Gerald's Game, beziehungsweise das Spiel und Dr. Sleep schon zwei King-Verfilmungen hinter sich. Kennst du die? Hast du irgendeinen von denen gesehen?
Nee, tatsächlich nicht. Spiele sagt mir auch nicht mal was. Dr. Sleep wollte ich immer mal gucken, habe ich noch nicht geschafft. Es kommt ja jetzt irgendwie auch noch ganz viel raus. Er macht irgendwie noch Carrie und eine Staffel, also der Dunkle Turm wird auch eine Serie bekommen und so. Heißt, so viel habe ich eigentlich nicht gesehen. Was ich in der Recherche gesehen habe, ist, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, der ist anscheinend auch ausführender Produzent bei Shelby Oaks, dem kommenden Film von Chris Stuckman, YouTube-Film. Enthusiast, sag ich mal, der jetzt seinen ersten Film, Horrorfilm rausbringt. Und da ist spannend. Er anscheinend auch Produzent. Das fand ich erstmal ganz geil, muss ich sagen.
Okay. Ja, ich hab vor Jahren mal Gerald's Game mit meiner besten Freundin gesehen. Wir sind da irgendwie bei Netflix drüber gestolpert, hatten keine Ahnung, was das ist, weil danach auch verstört. Das okay. War ein ganz interessantes Erlebnis. Dr. Sleep habe ich auch nie gesehen, aber ja, also der hat zumindest Erfahrungen mit King-Verfilmungen, auch wenn das ja jetzt, ich sag mal, kein typischer King-Stoff ist. Also so Horror-Elemente gibt's bis auf eine Szene, die man, wenn man will, als Horror bezeichnen kann, ja keine. Und ja, der Anfang ist surreal, aber dann wird er eigentlich absolut geerdet und hat da auch keine wirklichen Fantasy- oder Horror-Elemente, weswegen mir auch erst am Abspann klar wurde, wie es dann steht, dass es eigentlich eine King-Verfilmung ist, weil so vom Inhalt lässt sich das nicht drauf schließen.
Ja, stimmt, du wusstest es dann quasi auch vorher gar nicht, weil es wahrscheinlich gar nicht eingeblendet wurde. Ich hatte es dann halt immer im Hinterkopf, so ein bisschen zumindest, und dachte, es gibt dann ja, also wir werden hier nicht spoilern, keine Angst, es gibt einen mysteriösen Dachboden, wo dann erst am Ende aufgeklärt wird, irgendwie, was es damit auf sich hat. Und der hatte dann immer so Vibes, wo ich dachte, oh, jetzt gleich geht's irgendwie los oder so, was dann in dem King-Sinne jetzt halt nicht passiert ist. Aber genau, der hat dann doch recht schnell einen eigenen und auch anderen Vibe, ne, der eher ja auch ganz, also meistens heller Film, ne, schöne Farben, und eher nicht so, was man jetzt von einer mysteriösen, angsteinflößenden oder vielleicht auch spannenden King-Verfilmung erwarten würde, sondern eher einfach ja ein Drama, Familiendrama, Komödie, der dann in Episoden erzählt wird. Das können wir vielleicht auch, glaube ich, ansprechen. In der Kurzgeschichte, die wird ja quasi in drei verschiedenen Episoden erzählt, die auch chronologisch rückwärts erzählt werden. Und dann schaut man die erste Episode und hat eigentlich gar keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Und das fand ich dann schon super spannend, weil wir saßen ja, wie gesagt, in der Sneak und wussten eh schon sehr wenig über den Film. Und auf einmal wird man da so reingeworfen und man versteht wirklich überhaupt nichts. Und das finde ich in dem Falle erstmal immer super interessant, weil man dann erstmal, ja, dann fängt das Gehirn an zu arbeiten, ne? Und überlegt, okay, wer sind die Leute, wie hängen die alle zusammen und was passiert hier eigentlich gerade? Und gegen Ende der ersten Episode werden dann auch zumindest so ein paar Dinge dann halt schon angedeutet. Und erst in den anderen beiden Episoden wird dann im Grunde nochmal, geht's dann mehr um das Leben von Chuck, wo wir dann eigentlich erfahren, was sind die Hintergründe von dem, was wir gerade gesehen haben. Und dadurch ist man dann ja im Grunde die ganze Zeit am Nachdenken und Mitarbeiten, ne, während man den Film guckt, fand ich.
Ja, absolut. Dann habe ich am Anfang so, stoßen ins kalte Wasser, da tauchen diese Schilder auf, überall ist Chuck zu sehen, die Welt brennt aber auch und keiner weiß so richtig, was los ist. Und dann schon langsam, dann im zweiten, dritten Drittel kriegt man dann mit, was passiert. Und ich finde auch, dass diese drei Episoden alle komplett andere Vibes haben. Die erste ist halt so fast Katastrophenfilm eigentlich. Und dann kommt die zweite und die hat einen komplett anderen Vibe. Ich fand die, das war eigentlich so mit das, was mir am besten gefallen hat, diese zweite Episode. Ich fand die wunderschön. Die hat auf so vielen Ebenen sowas Schönes, Positives, Lebensbejahendes, was darin passiert. Und dann kommt die dritte Episode, die ja so ein bisschen eine Mischung ist, weil sie ist nicht, also sie ist traurig eigentlich und da passiert auch sehr viel Shit, aber trotzdem findet Chuck ja dann irgendwie seine Hoffnung darin. Und irgendwie schafft der Film das meiner Meinung nach alles ohne cheesy zu sein oder ohne dass ich mir denke und so, das ist jetzt irgendwie unangenehm, dass er es so erzählt. Und obwohl er, wie gesagt, auch Sachen hat, die unschön sind, weil einfach das Leben passiert, finde ich, hat er doch so positive Vibes dann am Schluss und lässt sich irgendwie mit einem guten Gefühl raus.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, der Film ist ja teilweise auch recht vielleicht melancholisch in dem Sinne dann. Aber ja, durch die verschiedene Stimmung, die du ja schon gesagt hast, auch dann durch verschiedene, ich glaube, es werden auch verschiedene Farbpaletten und Bildformate und so weiter in den Episoden benutzt, was man halt eben ganz gut machen kann, ohne dass es jetzt irgendwie störend wirkt. Aber dann auch das Thema, ja, Tanz spielt ja eine Riesenrolle in dem Film. Und da ist dann ja gerade die zweite Episode einfach ganz herausragend, wo dann auch Tom Hiddleston seinen, ja, größten Auftritt in dem Film hat, weil er ist natürlich jetzt hier irgendwie die Marketingfigur, sag ich mal, aber so viel Screentime bekommt er ja gar nicht. Aber die Screentime, die er bekommt, die ist halt einfach nachdrücklich hinterlässt die Eindruck, ne? Also da, ja, über die wird man, glaube ich, das ist die, die man im Kopf behalten wird, auch wenn man vielleicht den Rest vom Film am Ende irgendwann vergisst oder so, aber was er da aufs Parkett zaubert, sag ich jetzt mal, ist wunderbar, ne? Und das ist dann auch so eine schöne Stimmung dabei und da nimmt er einfach so jeden Moment, den ihm das Leben halt gibt und ergreift den und nutzt halt die Chancen, um diesen Moment zu erleben, ne? Und dann.
Ja, ich fand die auch, diese zweite Episode, ich fand die wunderschön. Ich wusste auch nicht, da war halt einfach der Cut dann, so zwischen dem ersten und zweiten. Auf einmal ist alles so fröhlich und.
Da ja.
Passiert dann halt, wie er da zu dem, dass er dann tanzt dort. Und da, wie schon gesagt, der hatte nicht viel Screentime, weil die zweite Episode ein bisschen kürzer ist dann. Aber der füllt da diesen ganzen Bildschirm aus, der hat eine Präsenz dort und da, man, die gute Laune sprüht nur so aus diesem Screen raus. Im Prinzip denkst du so, für 5 Minuten habe ich was ganz anderes gefühlt, was passiert hier? Aber ja, fand, wie gesagt, für mich hat das absolut funktioniert, ich fand das sehr schön.
Ja, ja, genau. Und da, wie gesagt, geht es ja hauptsächlich um eine Tanzszene, vielleicht da als die Leute, die sich vielleicht mehr in der Szene auskennen, in die Tanzszene wird gestartet von einer Schlagzeugerin, die anscheinend auf YouTube relativ bekannt ist, nennt sich The Pocket Queen, Taylor Gordon. Hat mir jetzt nichts gesagt, aber sie ist dann, glaube ich, hier in ihrer ersten Schauspielrolle und leiert im Grunde auf einer, als Straßenmusikerin, sage ich mal, ja, diese tolle Szene an im Grunde. Also falls da jemand vielleicht die kennt, die wird dann hier auftauchen, ja.
Wir haben jetzt auch schon gesagt, dass, also Tom Hiddleston spielt mit und wir haben einen Haufen, also einen Riesencast. Mark Hamill hat eine Rolle, Karen Gillan hat eine Rolle und ich weiß, ich kann gar nicht alle aufzählen, weil halt durch 3 Episoden und in jeder Episode ein anderer Lebensabschnitt von Chuck und dadurch halt auch viele andere Leute, gibt's viele Charaktere. Aber nachdem das halt auch in sich contained ist, finde ich, überfordert das einen auch nicht, weil die Leute dann halt keine Rolle mehr spielen oder halt nochmal auftauchen, aber dann irgendwie von Hauptfiguren zu Nebenfiguren zu Hintergrundfiguren werden und so. Was ganz spannend ist, so wie der aufbaut und dann Figuren ja auch, weil er halt mit dem Ende anfängt, Figuren einführt, von denen man es später weiß, woher sie eigentlich kommen.
Ja, genau. Und da ist man dann immer ja aktiv halt mit dem Gehirn dabei und muss eben überlegen und sich nochmal Dinge in Erinnerung rufen. Und ich sitze dann im Kino und denke mir, hoffentlich vergesse ich alles vom Anfang nicht, sondern kann mich dann, wenn es aufgelöst wird, noch daran erinnern. Aber das ist dann ja eigentlich in Anführungszeichen kein Problem, weil der Film das ja auch so haben wollte und dann einem dann dabei natürlich hilft, ja. Und die, ich glaube, das Einzige ist so ein bisschen, man muss sich halt auf 3, glaube ich, verschiedene Darsteller von Chuck einlassen, weil wir eben durch seine verschiedenen Lebensepisoden gehen. Aber ich denke, der Hauptteil wird ja eigentlich gespielt von dem Jungdarsteller Benjamin Payak, den ich jetzt auch nicht kann und glaube ich auch noch nichts auf IMDb zumindest gemacht hat, was ich oder generell kaum was gemacht hatte vorher. Und mit dem konnte ich super mich anfreunden. Der hat das toll gemacht. Also da hat man auch gemerkt, dass er so, ne, da lernen wir halt, wo ist seine familiären Hintergründe und wie hat er, ist er zum Tanzen gekommen und ja, seine Familie und Freunde und wie er auch einfach versucht, ja, durchs Leben zu gehen. Und der hat das, fand ich, auch mit einer dieser Freude, die Tom Hiddleston oder Lebensbejahung schon irgendwie versprüht hat, merkt man so schon, fand ich, in dem Jungdarsteller, dass er das auch schon so, wo das herkommen kann, ne, in seinem jungen Leben.
Ja, definitiv. Ich fand den auch richtig, richtig gut in seinen Szenen und auch in seinen Tanzszenen und in allem, was der so erlebt in diesem dritten Akt. Und hat Spaß gemacht, dem zuzuschauen dabei. Und wie gesagt, generell der ganze Cast finde ich eigentlich ein Wahnsinn und da, die spielen alle irgendwie so fröhlich nebeneinander. Das macht Spaß, denen allen zuzuschauen. Das passt zwischen den allen Leuten irgendwie. Ich
und
hatte da meinen Spaß
zuzuhören,
auf jeden,
ne?
Fall.
Sorry? Und zuzuhören. Nick Offerman ist ja noch Erzähler.
Ja. Genau, ja, stimmt. Aber ja, hast du noch irgendwelche Punkte, die du ansprechen möchtest?
Nee, nichts im Speziellen, ohne zu spoilern, glaube ich. Ich habe noch gelesen, dass der, also ich kenne die Kurzgeschichte jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob jemand von euch die Kurzgeschichte kennt, wenn ihr das hört. Die wurde 2020 veröffentlicht in der Kollektion If It Bleeds. Und davon wurde auch, glaube ich, schon eine andere auf Netflix veröffentlicht, die nicht so gemischt, glaube ich, aufgefasst wurde. Und
ja, Stephen King verfilmt halt immer.
Ja. Genau, und es gibt anscheinend sehr wenig Abweichung von der Kurzgeschichte jetzt im Film. Also es scheint wohl so, dass Flanagan gerade auch in bezüglich auf die Dialoge und was der Erzähler erzählt, sich sehr nah ans Original hält. Und wenn es Änderungen gibt, dann waren das wohl nur kleine Details oder Dinge, die den Film im Grunde besser machen. Und ja, das ist ja auch, fand ich ganz spannend zu lesen eigentlich, dass die so eine 50-seitige Kurzgeschichte doch so viel auch hergeben kann. Und ja, ich glaube, das war noch so ein bisschen Hintergrundinfo. Räumt ja auf dem Toronto Film Festival irgendwie, hat er den Audience Award abgeräumt. Also er fängt an, oder als er da gezeigt wurde, auf jeden Fall auch, ja, sich zu behaupten. Und ja,
verständlicherweise.
Verständlicherweise, genau. Und nee, ist einfach ein schöner Film, in dem man gerne mehr auch rein interpretieren kann, ne? Weil das Ende ist ja auch so ein bisschen offen vielleicht oder zumindest was dann irgendwie mit dem Dachboden abgeht und so ein paar Sachen ist dann halt schon sehr auch so ein bisschen melancholisch und trübt einen nachdenklich, aber auf der anderen Seite zeigt es dann eben, wie man das Leben halt angehen kann, ne? Um es nicht auch zu verschwenden und jeder ist auch was wert und schafft so sein eigenes Universum im Grunde. Und das war einfach schön. Ja.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich fand den sehr schön, der funktioniert. Hat zumindest für mich wundervoll funktioniert in allen seinen Emotionen, die er ausspielen wollte. Der ist nicht so cheesy, obwohl ja buchstäblich seine Welt endet, macht der das irgendwie auf so eine ganz menschliche und sympathische Art und Weise und auch wie er dann einem die Charaktere erzählt, fand ich echt, echt schön, dass der ganze Cast für mich super funktioniert und ja, ich habe, wie gesagt, nichts erwartet, weil ich auch nichts wusste, aber ich bin froh, dass ich den gesehen habe und ich bin froh, dass er das Sneak lief, weil ich weiß nicht, ob ich da sonst rein wäre.
Ich glaube, ich wäre reingegangen, weil ich den Trailer schon auch ziemlich cool fand, muss ich sagen. Den ich dann einmal irgendwie vorher gesehen habe, da habe ich mich dann doch gefreut, als er dann lief in der Sneak. Aber es ist schon eher ein Film, man muss ja mal gucken, wie das irgendwie Marketing dann so läuft. Aber so viel hört man jetzt nicht von dem Film und ich habe auch schon wieder die Befürchtung, dass der ein bisschen untergehen wird und vielleicht Leute mit falschen Erwartungen reingehen, auch wenn das Poster ja, glaube ich, schon klar macht, hier ist jetzt kein Horrorfilm,
ja,
den
genau.
man erwarten
Das ist ganz
kann.
Wichtig, Leute, es ist kein Horrorfilm. Man kann den anschauen, auch wenn man keinen Horror mag.
Genau.
Da gibt es keine Jumpscare oder was auch immer.
Ja.
Das ist wirklich eigentlich ein sehr menschlicher, schöner Film.
Vielleicht muss man allerdings wissen, dass es ist kein Film, der einem auch so alles aufdröselt. Ne? Also der hat kein offenes Ende oder so. Aber ich würde sagen, dass er auch schon so ein bisschen einfach Dinge halt offen lässt, die man so frei für sich auch interpretieren kann oder wahrnehmen kann. Und das macht vielleicht auch dann jeder anders. Aber das ist ja auch eher, ist ja, finde ich, jetzt eher spannend. Ist jetzt kein Nachteil. Aber damit muss man, glaube ich, so ein bisschen leben können, dass man da einfach auch gefordert ist. Ja.
Ja, absolut. Und mit dem schönen Schlusswort, würde ich sagen, verabschiede ich mich oder wir uns. Den Telestammtisch findet... Ja, du bleibst noch. Okay, du kannst hier sitzen bleiben und im nächsten Podcast holen wir dich wieder ab.
Genau.
Den Telestammtisch findet ihr überall, wo es Likes gibt, also auf Insta und auf Facebook und auf Spotify. Wir würden uns über Bewertung freuen. Ihr könnt auch auf unseren Discord-Server kommen, wenn ihr den Film gesehen habt, die Kurzgeschichte kennt oder sonst über irgendwas anderes, was mit Filmen, Serien, Comics, Videospielen oder sonst was zu tun hat, mit uns reden wollt. Unter tele-stammtisch.de/Discord würde uns sehr freuen. Ich bedanke mich bei dir, Manuel, für die Besprechung.
Sehr gerne, das hat Spaß gemacht.
Ja, finde ich auch. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.
Tschüssi.